Dieser Podcast wird präsentiert von
Krieghoff,
Okasandu Jagdsafaris,
Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Ja, du, für mich ist es eigentlich so, dass ich natürlich die Natur immer gesucht habe und ich sie auch nach wie vor brauche, aber es muss eben auch der gesunde Mix sein. Also ich bin auch ganz happy eigentlich, dann auch wieder Zeit hier zu verleben. Also speziell, wenn man natürlich im Jagdtourismus tätig ist, dann ist einfach die Verbindung auch zu dem, was in Europa passiert, also seinem Kundenstamm sozusagen auch total wichtig. Und es sind ja auch so viele Veränderungen und Entwicklungen, die man einfach miterleben muss, weil sie eben doch von auch teilweise von Europa, dem Westen gesteuert sind. Und deswegen ist die Mischung eigentlich perfekt. Rainer Jösch ist mein Name, ich bin Berufsjäger aus Tansania, mittlerweile auch in Uganda aktiv. Bin in Afrika aufgewachsen, und lebe auch teilweise eben in Deutschland bzw. Österreich.
Du hast mir eben schon verraten, dass du in Deutschland tatsächlich geboren wurdest, dann aber nach Afrika direkt mit 6 Monaten gekommen bist. Vielleicht erzählst du mir einfach mal was über deinen Werdegang.
Ja, du, ich bin im Jagdcamp meines Vaters groß geworden, deswegen sind wir damals umgezogen und musste dann eben mit 6 Jahren dann eben noch leider Afrika verlassen. Irgendwann muss man auch mal in die Schule, muss ein bisschen Bildung bekommen. Und ja, nach Abschluss der Schule und nach dem Studium bin ich dann eben direkt wieder ins Ausland gegangen. Das hat mich immer gezogen, ins Ausland gezogen. Ich bin damals nach Südamerika gegangen. Ich war ein Jahr dort in Argentinien, Uruguay und immer mit Jagd verbunden gewesen. Und bin dann eben mit 23 Jahren über eine Jagdsafari wieder nach Tansania gekommen. 30 Kilometer entfernt von dem Platz, wo ich eigentlich groß geworden bin. Und da habe ich dann wieder Büffel erlebt und Afrika und fühlte mich dort einfach zu Hause und bin eben seitdem in Afrika, in Tansania geblieben.
Rainer, du sagst gerade, du fühlst dich in Afrika zu Hause. Mich würde da mal interessieren, wie das für dich auch so ist, gerade hier dieser ganze Trubel auf der Messe. Du warst ja auch gerade in den USA auf der Messe. Will man danach auch einfach wieder in die Heimat? Ich finde, dass das Ganze auch sehr, sehr laut ist, dass auch sehr, sehr viele Leute hier gestresst sind. Wenn man mal einmal in Afrika war, weiß man ja auch, dass die meisten dort die Ruhe weg haben und dass das ja ein ganz anderer Speed ist. Wie ist das so für dich?
Ja, du, für mich ist es eigentlich so, dass ich natürlich die Natur immer gesucht habe und ich sie auch nach wie vor brauche, aber es muss eben auch der gesunde Mix sein. Also ich bin auch ganz happy eigentlich, dann auch wieder Zeit hier zu verleben. Also speziell, wenn man natürlich im Jagdtourismus tätig ist, dann ist einfach die Verbindung auch zu dem, was in Europa passiert, also seinem Kundenstamm sozusagen auch total wichtig. Und es sind ja auch so viele Veränderungen und Entwicklungen, die man einfach miterleben muss, weil sie eben doch von auch teilweise von Europa, dem Westen gesteuert sind. Und deswegen ist die Mischung eigentlich perfekt.
Du warst ja gerade auch in den USA auf der Messe. Vielleicht kannst du einfach mal darüber erzählen, wo du da warst und was vielleicht auch die Unterschiede sind zu den Messen jetzt oder zu der Messe in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du noch auf die Salzburger Messe auch noch gehst.
In Salzburg werde ich einen eigenen Stand haben.
Ja, cool.
Und ich war in den USA deswegen, weil ich eben jetzt verstärkt mit einer Firma in Uganda zusammenarbeite, Uganda Wildlife Safaris. Die sind sehr stark in den USA und dort habe ich eben den ihr Verkauf unterstützt. Ich war jetzt ein paar Jahre nicht mehr in den USA. Ich war auf der Dallas Safari Show Anfang Januar. Mhm. Danach war ich auf der Sheep Show in Reno. Und wir sind jetzt parallel zu Dortmund, sind wir jetzt auf der SCI, Safari Club International Show in Nashville. Und ich muss sagen, also Dallas war extremst erfolgreich. Also die Safaris in Tansania und auch Uganda sind ja relativ hochpreisig. Und wir haben also gut verkauft in Dallas speziell. Es sind auch viele Mexikaner, die rüberkommen zur Messe. Die war sehr gut gebucht und besucht und auch gebucht worden.
Reno ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Dort geht es ja auch mehr. Das heißt ja auch, das ist ja die Wild Sheep Foundation. Das heißt ja auch Sheep Show, das Ganze.
Ja.
Dort geht es ja auch mehr um die Bergjagd, um die Bejagung von Ziegen und Schafen. Das ist ja so das Hauptaugenmerk. Es sind ja nicht so viele, ich sage jetzt mal, Anbieter aus Afrika tatsächlich dort vertreten. Wie ist das da für dich gewesen? Und vor allen Dingen auch jetzt gerade in Bezug, wie du auch die Jagd in Tansania gemacht hast.
Ja, also die Sheep Show bin ich zum ersten Mal hingegangen ohne Stand, einfach nur als Besucher, weil mich das immer gereizt hat, weil es ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd, die Bergjagd auf Büffel speziell. Und mir wurde immer gesagt von Kunden, die ich aus Amerika hatte, ja, da musst du hin, da musst du dich vermarkten, da findest du auch deine Klientel. Und das ist auch so. Also es sind einfach natürlich auch andere Klienten auf dieser Sheepshow, als man das eben im SCI findet, beziehungsweise in Dallas. Und ja, das war auch sehr erfolgreich. Also es ist auf jeden Fall eine Messe, auf die ich wieder gehen würde.
Jetzt haben wir ja das Thema, viele Deutsche sagen oder beziehungsweise viele Jäger sagen, ja, die Amerikaner sind nur heiß darauf, die größten Trophäen zu schießen. Ich würde das jetzt gar nicht mal so als Stereotyp nennen. Wir hatten jetzt hier mit dem Axel Kramer und auch mit dem Kai-Uwe Denker besprochen, dass Namibia ja die Regulatorien beziehungsweise die NAFA die Regulatorien geändert hat auf dieses Age-Regulated Measurement. Das heißt, es gibt dort einen Faktor zusätzlich für alte, starke Trophäen. Und das macht es natürlich dann auch sehr attraktiv, dass man dort die älteren Trophäen bejagt. Wie würdest du sagen, was ist da der Unterschied zwischen vielleicht deutschen und amerikanischen Jägern? Ist das so, dass dort ein erhöhtes Interesse an den starken Trophäen dran ist?
Ja, also in Amerika speziell ist das sehr polarisiert. Man hat auf der einen Seite die reinen Trophäenjäger, die also nach Inches schauen, die Wert drauf legen, natürlich in SCI-Rekordbuch reinzukommen. Und da liegt eben die Trophäen stark im Vordergrund und natürlich nicht das Alter. Aber es gibt dann eben auch, wie zum Beispiel auf dieser Sheepshow, eben Jäger, die dann eben einfach nur das Jagens, das Erlebnis wegen auf der Jagd sind. Und da spielt das eben keine Rolle. Auf jeden Fall ist der Trend auch in den USA dazu, dass eben doch auf Alter Mehrwert gelegt wird. Aber es setzt sich einfach nicht so durch, wie das in Europa ist, weil einfach auch natürlich der jagdliche Hintergrund, der gesamte Background, wie dort eben mit Jagd aufgewachsen ist, ein ganz anderer ist.
Es gibt ja auch dort nicht direkt den Jagdschein. Es gibt ja wahrscheinlich Seminare, mit denen man sich auch fortbilden kann. Ja. Deswegen ist das ja auch nochmal ein anderer Hintergrund, wie du gerade schon gesagt hast. Ich würde dich jetzt mal gerne fragen, so gerade im Thema, auf dem Thema Aspekt ethische Jagd, wie siehst du das Ganze da? Wenn man jetzt natürlich Trophäen bejagt, die noch nicht über dem Zenit ihres Alters sind, dann nimmt man ja auch theoretisch gesehen die Perspektive weg für das Rudel, sich weiter zu vermehren, beziehungsweise die starken Gene weiterzugeben. Wie siehst du das?
Das ist ein Problem, absolut. Das sehe ich ganz, ganz genauso. Das ist etwas, was wir in Zukunft noch viel mehr fokussieren müssen, dass also absolut darauf Wert gelegt wird, wie alt das Stück ist. Das hat natürlich auch die Voraussetzung, dass die Berufsjäger sich bestens auskennen in den Gebieten und mit den Wildarten. Das ist etwas, was ich auch verbessern muss.
Wie läuft so eine Jagd bei dir ab, jetzt gerade im Hinblick auf Tansania? Du hast eben gesagt, Bergjagd, hört sich total spannend an, ja. Auf Büffel. Erklär mal bitte den Zuschauern, wie sowas abläuft oder wie überhaupt auch eine Jagd in Tansania abläuft. Ich weiß, du hast eben gesagt, du bist jetzt auch unterwegs nach Uganda. Vielleicht kannst du da auch nochmal erzählen, warum das so ist.
Ja, und zwar als erstes, also ich jage seit 23 Jahren, habe ich in einem Berg im nördlichen Massaland gejagt, Los Simingo heißt der Berg, habe darüber Filme gemacht und was mir einfach wichtig war, ist in einem Gebiet zu arbeiten, wo ich mich dann eben auch um das Gebiet in vielen Bereichen kümmere, also nicht nur um das Jagen. Also das war mir sehr wichtig und das ist leider jetzt zu Ende gegangen. Ich werde also nicht mehr im Berg jagen können. Das hat jetzt nicht den Grund, dass die Konzession jemand anders bekommen hat, sondern es hat damit zu tun, dass innerhalb der Regierung es Probleme gab. Die Bergjagd, also der Los Simingo Berg, unterliegt dem Waldschutzamt. Aber die Jagd wird organisiert von der Jagdbehörde. Und es gibt intern in der Regierung gibt es Diskussionen, wer nun jetzt die Jagdkonzessionsgebühren bekommt. Da streiten sich diese Behörden darum. Und bis das gelöst ist, wird eben in den Berg nicht mehr gejagt.
Denkst du, das wird dann tatsächlich auch Probleme für den Wildbestand geben? Jetzt gerade auch im Hinblick, weil ja auch viele, viele Leute vielleicht von der Jagd profitieren, die sich dann auch vielleicht überlegen, wenn die Jagd jetzt nicht stattfindet, fangen wir an mit dem Wildern. Das ist ja vielleicht auch ein Punkt, den man da mal einmal besprechen muss. Vielleicht sagst du auch mal einfach mal, wie Tansania das ganze Anti-Poaching handelt.
Also generell würde ich sagen, dass das immer ein Problem ist, wenn dort nicht mehr gejagt wird, dass dort natürlich auch gewildert wird und vor allen Dingen wird das Vieh reingetrieben. Im Berg, wo ich jetzt war, wird das nicht der Fall sein, weil das einfach, einmal gibt es keine wirklichen Dörfer umliegend um den Berg und es ist eben auch als Äsungsfläche für Vieh ungeeignet, weil einfach viel zu wenig Wasser im Berg ist. Aber generell ist das ein Problem. Also in Tansania speziell ist es eben so, dass dass viele Flächen, es sind jetzt zum Beispiel einige Game Reserves, sind in Nationalparks verändert worden. Das ist zum Beispiel der Selu Game Reserve, der ist ja zum größten Teil mittlerweile Nationalpark. Im Westen Tansanias sind das Ugala Game Reserve und Lake Burigi Biharamulo. Das sind größere Game Reserves, die alle zum Nationalpark verändert wurden und damit eben im normalen Tourismus Geld einzunehmen und das Gebiet zu schützen. Und das funktioniert überhaupt nicht, weil es eben in den Gebieten gar nicht genug Touristen gibt. Also ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, dass also die Regierung da wieder einen Rückzieher macht und diese Gebiete wieder in Game Reserves umwandelt und dann diese Konzession als Jagdkonzession wieder freigibt.
Ich meine, wir hatten ja auch das ganze Thema hier mit Botswana, dass dort ein Moratorium auf die Jagd gemacht wurde, was natürlich dann auch wieder geliftet wurde, das Ganze. Ja. Ist sehr, sehr interessant gewesen. Dort hat man ja dann auch tatsächlich das Volk gefragt, okay, ist die Jagd wichtig? Und ich würde das jetzt mal sagen, wir hatten ja am Montag hier auch eine Doku, die ja nicht ganz so super positiv war. Und bei der Doku wurden mehrere Menschen gefragt in Namibia, ob sie von der Jagd profitieren. Leider Gottes hatten sie natürlich genau die gefragt, die gar nichts mit der Jagd zu tun hatten. Wie siehst du das? Wie ist die Bevölkerung gerade jetzt in Tansania oder vielleicht auch im Hinblick auf Uganda? Ja. Was hat das für einen Effekt auf die?
Ja, in Tansania ist es problematischer, die Situation, und zwar das damit zu tun, dass natürlich Tansania eine andere Historie hat. Es ist ein sozialistisches Land gewesen, alles ist kontrolliert durch den Staat. Eigentlich die Kommunen haben wenig direkte Einnahmen. Das ist das große Manko in Tansania. Da gibt es Ausnahmen. Es gibt mittlerweile mehr und mehr Wildlife Management Areas, wo also die Kommunen 50% der Einnahmen bekommen. Das ist auch sehr gut, diese Entwicklung. Aber generell ist es so, dass in Tansania eben alles sehr kontrolliert ist. Die Einnahmen gehen an den Staat und werden von dort aus eben erst weiter verteilt. Und das hat den Nachteil, dass natürlich viele dieser Kommunen gar nicht erkennen, dass das Geld über den Jagdtourismus reinkommt. Aber man darf auch nicht vergessen, es hat auch wieder andere Vorteile. Tansania schützt durch den Jagdtourismus über 20% der Landfläche Tansanias sind Jagdgebiete. Das ist extremst viel. Dazu kommen die Nationalpark, das sind nochmal 12%. Also insgesamt sind 32% der gesamten Landfläche Tansanias stehen unter Schutz. Das ist extremst viel Land. Und das wäre gar nicht durchsetzbar, wenn nicht der Staat eine starke Hand hätte darüber, was da passiert. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, und das ist eben die Entwicklung, wo es eben hingehen muss in Tansania, dass also die Kommunen einfach mehr davon bekommen, auch direkt von den Geldern und natürlich auch Einstellungen finden und so weiter. Also generell ist in Tansania die Stimmung der Bevölkerung teilweise auch negativ der Jagd gegenüber. Das hat aber mehr interne Gründe, als dass durch den Jagdtourismus zu wenig eingenommen wird zum Beispiel. Ganz im Gegenteil, vielleicht das kurz noch zu erwähnen. Also der Jagdtourismus hat im letzten Jahr so viel wie noch nie eingenommen in Tansania. Und zwar, weil die Konzessionsgebühren ja extremst in Höhe gegangen sind. Und das sind natürlich direkte Einnahmen, die jedes Jahr abzuführen sind. Und die Frage ist einfach nur, wie werden die Gelder eingesetzt, um Natur zu schützen, um den Menschen zu helfen vor Ort.
Hört sich sehr, sehr spannend an und das ist ja auch ein Thema, was wir jetzt immer wieder hier diskutiert haben in dem Podcast. Was ich aber nochmal eine Frage habe, ich habe jetzt dieses Wort Flycamp, habe ich immer wieder, als wir vorher hier schon mal gesessen haben, gehört. Du musst jetzt mal einfach mal kurz erzählen, wie so eine Jagd überhaupt abläuft in Tansania. Was ist ein Flycamp und was macht man da? Und
Also ich kann es jetzt kurz zu meinem Berg vielleicht als Beispiel gut erklären. Also ich habe im Berg immer ein permanentes Camp gehabt, was man eben auch sozusagen mit dem Wagen erreichen kann, damit es eben auch dann den Komfort hat, den so ein Camp haben sollte, wenn man eben jeden Tag, den ganzen Tag hart jagt, dass man eben gut schlafen und essen kann abends. Aber der Berg ist natürlich groß und man kann natürlich zu Fuß nur einen gewissen Bereich erreichen. Und so hat man dann sozusagen eine Art Flycamp oder Spike Camp aufgestellt. Und zwar am anderen Ende des Gebietes, wo man eben den halben Tag braucht, um da überhaupt hinzukommen. Aber damit man eben nicht nur hinjagt und wieder zurück muss ins Hauptcamp, gibt es eben dieses Spike oder Flycamp, wo man dann eben ein, zwei Nächte übernachten kann und dann eben diese Region vom Berg bejagen kann. Und das sind natürlich leichte Camps, die sind zu Fuß von mit Packrucksäcken hingebracht worden. Meistens in der Nähe von einer Wasserstelle, wo man eben dann eben auch sich das Wasser holen kann und so weiter. Aber es ist natürlich sehr klein, in der Regel kleinere Domzelte und so weiter.
Hört sich aber echt cool an. Also yeah. Es ist, glaube ich, auch was, wo man dann einfach der Natur sehr verbunden ist, wenn man sowas dann auch erlebt hat.
Ja, das kommt auch super an. Also speziell in Kombination mit diesem Hauptcamp, was im Berg ist. Auch das ist eigentlich ein reines Zeltcamp. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass das eben gebaute Häuser sind oder so. Da ist kein Zement da. Das ist alles relativ einfach.
Du bist jetzt unterwegs auch nach Uganda.
Ja, und zwar natürlich ist bei mir eben, geht es jagdlich auch weiter. Ich hoffe natürlich, dass das Problem am Loss-Mingoa-Berg in Tansania, im Nordmaßailand, dass sich das bald auflöst. Aber wie das so ist mit den Behörden in Tansania, das kann ruhig mal 1, 2 oder mehrere Jahre dauern. Und ich jage seit 2018 schon parallel in Uganda. Also speziell der Norden Ugandas ist, fand ich faszinierend. Karamoja, das Gebiet also an der Grenze zu Kenia, Nordkenia und Südsudan. Das hört sich jetzt sehr wild an und es war früher auch sehr wild und war auch, sage ich mal, nicht ungefährlich. Aber die letzten 10 Jahre hat sich da einiges entwickelt. Und also im Bereich Sicherheit. Und das Unternehmen Uganda Wildlife Safari operiert dort seit über 10 Jahren. Ja, und die Wildbestände haben extremst zugenommen, weil eben die Wilderei unter Kontrolle ist. Die Prädation, also Löwen, Leopard, Hyänen, sind extremst wenig dort in dem Gebiet. Und so nehmen die Büffelpopulationen immer weiter zu. Und auch andere Wildarten sind dort vertreten. Also es gibt dort wirklich altes Afrika zu erleben. Also landschaftlich ist das extremst dramatisch und sehr reizvoll. Es gibt Gebirgszüge auch, wo man eben auch jagen kann. Und ich bin gerade jetzt Ende letzten Jahres habe ich mich entschieden, dort auch in eine Partnerschaft einzutreten mit Uganda Wildlife Safaris und suche nach neuen Gebieten. Und es ist wirklich, das hat schon Expeditionscharakter. Ich bin jetzt gerade dabei, ein eigenes Camp aufzubauen dort unter Uganda Wildlife Safaris und im März diesen Jahres beginnen dort für mich die ersten, sage ich mal, Safaris. Wie gesagt, ich habe gesagt 2018, aber mit eigenem Camp.
Ja, hört sich sehr, sehr cool an. Du hast gerade eben über das Thema Sicherheit was gesagt. Vielleicht können wir das noch einmal kurz anschneiden. Was hat sich dort verändert?
Ja, das größte Problem in der Region waren einfach die, da ging es sehr viel um Viehzucht. Die Kämpfe zwischen den Turkanas, den Dinkas im Südsudan und den Karamojong aus Uganda. Die haben sich gegenseitig eben das Vieh gestohlen und alle waren bewaffnet mit Kalaschnikows. Und dementsprechend wurden dann eben diese Gefechte ausgetragen. Im Grunde waren das einfach nur interne Sachen. Also es ist da noch nie ein Tourist zu Schaden gekommen, weil es gibt ja in diesem Kidepo Valley Nationalpark natürlich auch Fototourismus. Das war nie das Problem. Ein Problem, was es da auch gab, ist eben die Wilderei auf Elefant vom Südsudan her. Und das ist immer weniger geworden. Die Probleme mit den lokalen Viehzüchtern ist auch aus der Welt geschafft worden. Es gibt, also in vielen Bereichen gibt es dort überhaupt kein Vieh mehr. Also die Karamojong haben mehr oder weniger ihr gesamtes Vieh verloren. Und und das hat das Problem in gewisser Weise dann gelöst.
Spannend. Vielleicht sagst du mal einmal unseren Zuschauern, wie bereitet man sich auf eine Safari mit dir vor? Was ist dir wichtig, was da vielleicht auch im Vorhinein geklärt werden sollte und was sollte man dort immer bedenken, wenn man bei dir was buchen will?
Ja, also bei mir ist es schon so, dass es einfach wichtig ist, natürlich auch wirklich fit zu sein. Und ich ziehe eigentlich die Jäger an, die sehr aktiv bei der Jagd dabei sein wollen. Also wir versuchen das Fahren mit den Autos zu reduzieren. Das ist immer ein Problem in Afrika. Aufgrund der großen Distanzen muss man immer viele Strecken mit dem Auto durchführen. Und oft ist es dann so, dass man eben die Jagd reduziert auf die Pirschen, die man eben dann hat, aber es hat wahnsinnig viel mit Autofahren zu tun. Und ich versuche das eben so gut wie es geht zu vermeiden. wenn man mal im Gebiet ist, wird es dann so sein, dass man eben auch dann natürlich irgendwo hinfährt, dann eben von dort aus zu Fuß jagt und dann sich einen Treffpunkt ausmacht, sozusagen vom Wagen mit abgeholt zu werden oder sogar teilweise mit Flycamp wieder in einer Gebirgsregion, dass man eben dort hingeht und dann von dort aus zu Fuß jagt. Das zu Fuß jagen, das wirklich in der Natur zu sein und nicht auf dem Landcruiser zu sitzen, das ist mir einfach wichtig und das ist meinen Gästen auch wichtig.
Nein, ich glaube auch, das ist das, was es dann am Ende des Tages auch wirklich ausmacht. Und das ist auch, glaube ich, dieser Punkt, ethische Jagd. Ja, dieses Wort ethisch ist immer auslegbar darauf. Es gibt natürlich auch Leute, die das vielleicht nicht schaffen, körperlich solche Jagden zu machen. Aber vielleicht muss man dann auch ehrlicherweise sagen, ist es dann nicht das Richtige, das so zu handhaben. Rainer, ja. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst und das Ganze einmal mit uns besprechen konntest. Du hast noch einen Punkt.
Erzähl. Ja, hatte ich vergessen, das ist sehr wichtig. Was mich immer in Uganda auch fasziniert hat, ist, dass es eben die Jagd von der staatlichen Seite her ganz anders aufgezogen ist. Okay. Und zwar die Regionen und Distrikte haben in Uganda viel mehr Macht, als das zum Beispiel in Tansania der Fall ist. Das ist also sehr dezentralisiert. Und es ist also so, dass also wenn in einem Gebiet dort eine Jagd durchgeführt werden soll, müssen die Kommunen gefragt werden, muss mit dem Distrikt zusammengearbeitet werden. Das durchläuft einen ganzen Prozess. Und im Endeffekt ist es so, dass der Hauptteil der Jagdeinnahmen in Uganda wirklich an die Kommunen geht. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das geht sogar so weit, dass bei der Abrechnung mit der Regierung wird nicht erstmal an die Regierung überwiesen und die verteilen das Geld, sondern es wird ein Teil an die Regierung bezahlt, an das Jagdschutzamt und ein großer Teil geht an die Kommunen. Und das wird direkt bezahlt von dem Jagdveranstalter. Das wird dann eben belegt, was bezahlt worden ist. Die müssen nachweisen, was mit dem Geld passiert worden ist. Die stellen Projekte vor. Das ist sehr transparent geführt. Und obwohl in Uganda eigentlich die Bevölkerungsdichte doppelt so hoch ist wie Tansania und es eigentlich wenig Gebiete gibt, wo gejagt wird, da wo gejagt wird, ist eigentlich das Verständnis der Bevölkerung für die Jagd sehr hoch, weil sie einfach absolut sehen, dass da große Einnahmen zu verzeichnen sind.
Du sagst gerade, der Stellenwert ist dort sehr hoch. Das passiert natürlich auch einfach, das haben wir ja auch ein paar Mal schon besprochen, wenn die Leute tatsächlich von der Jagd profitieren. Das ist ja nicht nur so, dass es dort dann tatsächlich Geld gibt, sondern es ist ja auch so, dass es dort Jobs gibt, Krankenhäuser etc. beziehungsweise Ärzte. Ja. Das wird ja alles durch diese Jagd finanziert. Finde ich sehr, sehr spannend, was du gerade gesagt hast, weil das natürlich dann auch ein Beispiel für andere Länder sein sollte, wie man das Ganze handhaben kann. Und natürlich ist es dann auch ein Vorbild.
Absolut, genau.
Rainer,
ja.
Vielen, vielen Dank. Willst du noch mal einmal sagen, wo man dich finden kann, Webseite etc., wenn man oder wie kommt man mit dir in Kontakt?
Ja, am besten, also wenn jemand auf die Messe nach Salzburg geht, dann ist es natürlich perfekt. Ich werde dort einen eigenen Stand haben. Ansonsten einfach über die Webseite www.rainerjosch.com, also meinen Namen eingeben. Und dann eben mit mir über die Webseite Kontakt aufnehmen.
Und dann bucht man am besten direkt was bei dir und freut sich mit der Bergjagd. Ich habe die ganze Zeit eben Spaß gehabt. Jedes Mal, wenn du Bergjagd gesagt hast, hast du angefangen zu lächeln. Ich glaube, du lebst das auch richtig und hast da wirklich Spaß dran. Vielen Dank.